Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Stell dir mal vor, ein Automobilhersteller sagt dir offen, warum E-Mobilität in einem Nachbarland viel weiter ist als bei dir zu Hause und was er dagegen tun will. Genau das habe ich in dieser Folge mit Herrick van der Gaag besprochen. Er verantwortet bei Volvo den Cluster Deutschland, Niederlande, Österreich und die Schweiz und kennt die beiden Märkte, Deutschland und Niederlande, wie kaum ein anderer. Wir reden über den neuen Volvo EX60, über die Frage, warum die Niederlande beim Laden und bei der Akzeptanz vorne liegen, über Volvos Kurs zwischen Verbrennerausstieg und wirtschaftlichem Druck und darüber, was im Verkaufsgespräch wirklich verändert hat, seit KundInnen nicht mehr nur tanken, sondern laden. Am besten gehen wir direkt rein ins Gespräch mit Herrick.
Schön, dass wir hier miteinander sprechen können im Umfeld des EX60, der internationalen Premiere hier in Deutschland. Ich würde aber den Blick auch gerne mal ins Nachbarland Niederlande werfen, ja. Du ja auch schon seit einigen Jahren dafür zuständig bist und wie man ja auch ein bisschen an deiner Stimme hört, sozusagen, wo du eine Verbundenheit her hast. Ja. Und es sind ja zwei Märkte, die mit E-Mobilität auch stark verbunden sind, aber mit einem unterschiedlichen Tempo. Und du nimmst das ja auch beides wahr, weil du in beiden Schlüsselfunktionen hernimmst. Warum? Also warum ist Volvo in den Niederlanden bei E-Mobilität, ich sag mal, weiter vorne als hier in Deutschland? Gibt es einen Grund?
Ja, ich glaube, es ist ein ganz einfacher Grund, weil einfach der Markt schon einfach einen Schritt weiter ist. Ich glaube, das hat viel zu tun mit einer bestimmten Akzeptanz und Vorbereitung. Mhm. Ich glaube, dass die Niederlande ist wirklich früher angefangen, schon früher auch nicht nur mit Vollelektro, aber eigentlich auch mit Plug-in-Hybride eigentlich. Und das ist sehr lange als auch ein wirklich ein Alternativantriebart gesehen. Und in Deutschland ist es oft noch sehr gesehen als ein Doppelantrieb und ein komplexer Antrieb oder eher ein steuerlichen Vorteil getriebene Wahl, ohne dass vielleicht der Ladekabel aus der Plastiktüte kam, um mal so zu sagen. Aber was wir sehen, ist, dass die Volvos in Plug-in-Hybride in Vergangenheit schon über 50% ihrer Kilometer sind schon voll elektrisch gefahren. Mhm. Und diese Daten zeigen auch, dass der Volvo-Kunde tatsächlich wählt für die Nachhaltigkeit und nicht nur wählt für den steuerlichen Vorteil sozusagen. Das heißt, der nimmt den Kabel aus der Plastiktüte. Mhm. Wir tun das, weil unsere Händlerpartner ihm das auch erklären, wie das funktioniert, wie dein Navigationssystem verbunden ist mit der Batterie. Das heißt, wenn der Auto weiß, dass ich in der Innenstadt fahre, dass es noch ein bisschen Strom spart, etc., etc. Das heißt, es ist mehr als nur ein Antriebsform. Es ist mehr ein Verhalten, glaube ich. Mhm. Und deswegen hatten wir auch schon einen sehr schnellen Vorteil in Ladeinfra in den Niederlanden. Mhm. Aber mittlerweile siehst du, und das finde ich, das wäre beeindruckend, wenn ich dann in Deutschland komme, dass der Akzeptanz neue Technologie, das heißt, ich glaube, Deutschland mittlerweile ist Vorreiter in Europa bezüglich Schnellladestationen. Mhm. Das heißt, ich glaube, Deutschland hat die meiste über 300 kW-Stationen in Europa mittlerweile und baut die am schnellsten aus. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wenn die Deutschen gehen, dann gehen die auch. Und ich glaube, das sieht man gerade auch. Wir sehen es gerade. Wir sind heute hier beim EX60 Pressefahrten hier. Die Autos sind jetzt zum ersten Mal auf dem deutschen Grund, kommen auch in dieser Zeit auch bei unseren Händlern auch an für die erste Probefahrt. Und ja, ich bin super happy, dass das Auto endlich gekommen ist, weil wir natürlich, das missten wir auch in Deutschland, weil das Day-SUV-Segment war eigentlich das hochst elektrifizierte Segment eigentlich, das es gab. Und wir waren schon Vorreiter mit dem PF, wir waren schon Führung in dem Premium-Bereich mit unseren PFs. Das heißt, ich freue mich wirklich, um auch in dem gleichen Segment, aber in dem elektrifizierten Teil, was das größere Teil in Deutschland ist sogar, das Elektroauto auch jetzt anbieten zu können. Und wir haben eine höhere Erwartung von diesem Auto.
Das heißt dann für dich, was man jetzt ja mitnehmen kann, ich sag mal, Niederlande war jetzt nicht nur durch euch besser, sondern auch, ich sag mal, Regulierung, Ladenetz war man lange Vorreiter. Deutschland, hast du gesagt, hat man jetzt aufgeholt, geht man auch voran, gerade Schnellladenetz. Ja. Und jetzt bringt ihr noch das richtige Produkt zur richtigen Zeit sozusagen auf absolut. Die Straße, um hier auch weiter zu wachsen.
Ja, absolut. Und ich glaube, man muss Deutschland ist einige wenige Markten in Europa, aber auch im Nordwesteuropa, aber auch den Diesel auch noch tatsächlich auch verkauft wird in bestimmten Teilen der Segmente. Ich kann auch sagen, in Holland gibt es, glaube ich, unter 1% Neuverkauf Dieselfahrzeugen.
Ja, das wird hoffentlich hier auch in die Richtung gehen.
Und das geht, es geht absolut in diese Richtung. Volvo hat sich schon da längst für entschieden. Wir verkaufen keinen Diesels mehr. Wir hatten derzeit selbst gesagt, dass wir eigentlich ab 2030 keinen Verbrenner mehr verkaufen wollen. Aber wir haben gesehen, dass vielleicht doch nicht jeder so schnell elektrifiziert und wir wollen uns auch unsere loyale Kunden nicht komplett verlieren. Deswegen investieren wir weiterhin auch noch in den Hybriden oder Plug-in-Hybriden oder Mild-Hybriden wird noch weiterhin investiert. Und damit machen wir uns auch zukunftskompetent sozusagen.
Aber es wird schon ein Shift stattfinden, sage ich mal, dass der Anteil perspektivisch bis 2030 dann auch erwächst und nicht, dass man versucht jetzt, okay, noch so lange wie möglich eben den Verbrenner mitzuschleppen.
Nee, ich sage einfach, der Markt geht so schnell, wie die Markt geht. Am Ende der Tag, das ist, was passiert. Ich glaube da mittlerweile, dass ein Teil der Markt lese, der Großkundenbereiche, die Kunden, die sich sehr auf Nachhaltigkeit, Zero Emission Policies stehen, die werden schon längst gehen. Die gehen schon diesem Jahr schon. Ja. Und deswegen ist EX60 auch so ein wichtiges Auto für uns, weil damit erlaubt es Volvo, sich als ein Voll-Elektromarke darzustellen. Das heißt, wir haben einen 30er, einen 40er, einen 60er, einen 90er im elektrischen Bereich. Und das ist super wichtig, weil wenn man nicht alle Segmente abdecken kannst, dann bist du für einige Kunden nicht interessant.
Klar, dann verlierst du Marktanteil schlussendlich auch.
Ja, du verlierst Marktpotenzial.
Marktpotenzial, gut. Aber das Marktpotenzial wollt ihr ja nutzen, weil wenn wir jetzt mal auf Volvo Gesamt blicken, war 2025 ja in absoluten Zahlen nicht so das Beste. Um das mal Verlust, 281 Millionen Euro habe ich mir mal rausgesucht gehabt, 3000 gestrichene Stellen. Die Frage, die jetzt hier natürlich eintrifft, wie stark wird das überhaupt durch Deutschland, Niederlande dann in dem Fall auch getrieben? Hast du da überhaupt Einfluss drauf mit deinem Team oder ist das in dem Gesamtspiel geht es irgendwo unter?
Wichtig ist zu sagen, ist, dass wir ich bin zuständig für den Cluster Deutschland, Niederlande, aber auch Österreich und die Schweiz. Mhm. Und diesen Cluster verteilt fast über 90.000 Fahrzeuge. Mhm. Und damit haben wir auf jeden Fall einen Stein im Teich zu wirfen, sozusagen. Ja. Das heißt, und das ist super wichtig, weil damit wir bestimmte Anforderungen ans Werk bezüglich Produktspezifikationen, bestimmte Editionen, die wir vielleicht vorbereiten wollen für unseren Markt, damit wir da auch eine gute Stimme haben. Aber natürlich, wir sind nicht die globale Ebene. Mhm. Und das heißt, wir hatten letztes Jahr ein erfolgreiches Jahr in Deutschland abgeschlossen. Es gibt einfach, die Welt ist nur größer, dann nur Europa. Und das heißt, da passiert einfach mehr.
Jetzt hast du eben schon so schön gesagt, Einfluss aufs Werk ein Stück weit nehmen für Editionen. Jetzt könnte man ja auch sagen, habt ihr auch einen Einfluss auf die Auslastung vom Werk? Wir haben jetzt ja mitbekommen vom obersten CEO von Volvo, dass man sich auch für die Schwestermarken aus dem Chile-Konzern öffnen möchte, um die Werke eben auch gerade hier in Europa anzubieten, aus verschiedensten Gründen. Warum ist denn auf einmal die Kapazität da? Weil zu wenig Nachfrage für Volvo-Exemplare da ist oder weil man einfach nur eine Schicht mehr nutzen kann?
Nee, weil ich glaube einfach, dass wir dafür jeder davon einen Vorteil hat, wenn die Werke immer für die Zukunft, die versuchen sich immer effizienter auszulassen. Das heißt, die Kapazität wächst auch. Und damit sind die auch kostentechnisch auch interessanter. Natürlich ist ein Werk in Europa kein billiges Werk. Das heißt, es muss auch eine bestimmte Auslastung haben, um das effizient zu haben. Und ich glaube, es gibt dann nur Gewinner sozusagen. Wir haben eine Produktion lokal und natürlich sind wir daran voll interessiert. Und wie das EX60, das kommt aus dem Werk in Torslanda, Göteborg, designt in Schweden, entwickelt in Schweden und gebaut in Schweden. Ja, bessere Story können wir nicht machen.
Definitiv. Aber jetzt sagst du ja auch, Werke sollen ausgelastet oder müssen ausgelastet werden, das ist vollkommen klar betriebswirtschaftlich gesehen, damit das Sinn ergibt. Trotzdem braucht ihr auch eine gewisse Werkskapazität. Und wenn wir jetzt sagen, der EX60 wird tatsächlich zu dem Erfolg, wie ihr euch das auch geplant habt, ringt man dann da auf einmal auch mit den Schwesterkonzernen um die Werkskapazitäten und wie geht man damit um?
Nö, ich glaube mehr, es geht mehr darüber. Wie gesagt, die Welt ist eine globale Ebene, wobei Nachfrage in verschiedene Regionen sich ändert und man sieht, was muss dann auch aus Nachhaltigkeitsgründen ist es immer besser, dann da zu produzieren, wenn man auch verkauft.
Und aus zollrechtlichen, steuerrechtlichen Gründen wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt gerade Import aus China dann gucken, aber das ist jetzt...
Alles ist am Ende Tag eine Koste.
Muss man so sehen,
eine
klar.
Eine Kostenkalkulation.
Kostenkalkulation wird ja auch das Thema sein, dass ihr euch eure Händler künftig mit Lynk & Co. teilen werdet, teilweise zumindest.
Ja, tun wir schon. Das heißt, unseren Volvo, es gibt eine Selektion von Volvo-Partnern, die schon Lynk & Co.-Partner sind, und die damit ein Zusatzvolumen in ihren Markt für einen anderen Kundschaft auch damit bedienen können und damit auch eine Auslastung haben von ihren Werkstätten, in Servicebetriebe etc.
Also man sieht das jetzt nicht als Konkurrenz im eigenen Haus, sondern eher als Bereicherung für weitere Kundengruppen.
Ich sehe das wirklich als einen Opportunität von unserem Partner. Und ich sehe das nicht absolut nicht als Wettbewerb für Volvo. Wir bedienen uns in einem komplett anderen Segment.
Also da keine direkte Konkurrenz im eigenen Haus. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal schauen. Ihr hattet ja auch gesagt, oder im Januar 2026 von dir die Aussage mal gefallen, dass man das Händlernetz perspektivisch wieder wachsen lassen möchte.
Ja.
Ist das jetzt darauf bezogen, dass wir einfach mehr Standorte dann sehen oder dass wir eher weniger Standorte, dafür leistungsfähigere Partner, die dann eben besser performen?
Es ist ein Teil von beiden. Also wir sagen, wir haben eine Netzwerkoptimierung durchgeführt, das wissen Sie.
Mhm.
Wir arbeiten sehr stark gerade an den noch weiteren Ausarbeitungen der Qualität unseres Händlernetzes. Weil wir auch da finden, dass von einem Premium-Marker muss man immer an Qualität arbeiten und man muss dann, man sieht, die Kunden ändern sich ständig, die sind noch besser informiert. Wir arbeiten an Erhöhung der Throughput von der Standorte, das heißt einen größeren Throughput. Das heißt mehr Stückzahlen, mehr Stückzahlen pro Standort. Mhm. Und wir arbeiten, und das ist auch interessant zu sehen mit dem Wachstum, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, haben wir mittlerweile auch einen bestimmten Strahlkraft auf vielleicht potenzielle Investoren, die auch gerne vielleicht die Marke Volvo vielleicht haben wollen. Und da sind wir auch schon mit einigen im Gespräch gerade.
Also Investoren wäre dann jemand, der einen neuen Standort eröffnen möchte mit euch dann zusammen?
Ja, genau.
Und wenn wir jetzt auf die Qualität blicken, die du eben gerade genannt hast, wie äußert sich das etwas mehr an Qualität, was man noch drauflegen kann? Ist es nochmal die bessere Händlerqualifizierung im Service? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Das hat oft mit bestimmten Fachkompetenzen zu tun im Elektrobereich. Natürlich in der Hochvoltkompetenz im Werkstatt ist einem Teil. Aber wir investieren auch viel in den Verkäufer. Verkäufertraining, Elektrifizierung, Lade. Es ist ein neues Gespräch, was heute stattfindet. Und das ist super wichtig.
Wenn ich jetzt, du sagst neues Gespräch, wie hat sich denn explizit gewandelt? Weil früher, ich sag mal, Verbrenner, der ist demjenigen Käufer, dem potenziellen Käufer bekannt gewesen, ich gehe tanken und dann passt das. Und jetzt habe ich ja komplett andere Kompetenzen wahrscheinlich.
Ja, und jetzt habe ich einen Wald an Apps und Anbieter und ich habe vielleicht sogar zu Hause meine eigene Solaranlage. Wie funktioniert es eigentlich? Was soll ich denn hier tun? Was für eine Batteriegröße brauche ich eigentlich? Ist für mich Batteriegröße eigentlich der Wichtige oder ist es Ladegeschwindigkeit für mich wichtiger? Und es gibt komplett anderen Gespräche. Wie geht das um mit Ladelast oder Anhängerlast mit dem Elektroauto? Es gibt komplett einen anderen Gespräch und eine andere Frequenz. Wir haben unsere Autos bekommen Over-the-Air-Updates. Was bedeutet das eigentlich? Dass mein Auto besser wird, wenn es den Werk verlässt. Ja, das sind Sachen. Früher kam ein Auto, war es ein voll mechanisches Auto und das kam aus dem Werk und jeden Kilometer war ein Kilometer Verschleiß. Und jetzt wird es, dass wir sagen, hey, da ist ein neues Update, da ist eine neue Software oder da ist eine neue App, die man in das Auto laden kann oder nutzen kann. Oder wir haben Reichweite zugefügt. Das ist dann ein komplett anderes Geschäft geworden. Und der Kunde lässt sich gerne darüber mit fachkompetenten Leuten vorinformieren, mit natürlich auch eine angenehme Tasse Kaffee und Zeit. Und vielleicht muss er eine Probefahrt machen. Die Probefahrt nicht nur sein sollen, wie ist das Auto zum Fahren, aber was bedeutet das eigentlich zum Laden? Man muss nicht vergessen, dass in Deutschland immer noch 3 von 4 Kunden haben noch nie ein Elektroauto gefahren. Das ist immer noch eine erste Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das korrekte deutsche Wort dafür ist, aber das ist noch eine Jungfrau.
Das kann man definitiv so sagen, das stimmt. Aber dann ist ja gut, dass ihr das erkannt habt, weil das sieht man ja auch bei anderen Marktbegleitern vor euch, die das, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden haben.
Wir haben einen Vorteil, das wir natürlich haben mit Volvo, ist, wir sind schon 100 Jahre aktiv. Fast 99, muss ich offiziell sagen. Ja. Im nächsten Jahr sind wir erst 100 Jahre. Wir haben ein sehr gutes und sehr national verbreitetes Volvo-Partnernetz. Für Verkauf. Wir haben sogar noch ein größeres Netz für Service. Und damit hat der Kunde auch Sicherheit. Und Sicherheit passt auch zu Nachhaltigkeit. Damit weiß er auch, wenn etwas passiert, ist ein Händler nah.
Thema Sicherheit würde ich dann gleich einhaken. Ihr habt die erweiterte Batteriegarantie vorgestellt für eure E-Modelle.
Ja.
Hat das was mit dem Thema Sicherheit für die Käufer und auch potenzielle Gebrauchtwagenkäufer dann zu tun?
Ja, absolut. Damit gibt man auch den Gefühl, wenn es noch neu ist. Oft, wenn Sachen neu sind, braucht man ein bisschen Komfort. Mhm. Und man muss Erfahrung aufbauen. Und wir haben gesehen, dass es den Kunden hilft, ihnen überzeugen. Und was wir auch gelernt haben, weil wir schon seit 2013 schon aktiv sind mit unseren Plug-in-Hybride, haben wir auch gelernt, dass wir haben nicht die Sorgen von den Batterien. Die Batterien, wenn man die nutzt, sind die Batterien gut. Das ist wie ein Handy eigentlich. Ja? Wenn man ein Handy nutzt, bleibt es gut. Wenn das Handy drei Monate im Küchenschrank dasteht, hat es schon Mühe, wieder wach zu werden. Und ich glaube, ein Elektroauto, was genutzt wird, ist ein guter Auto. Das sehen wir gerade auch im Gebrauchtwagenmarkt, dass auch den Elektroauto auch im Gebrauchtwagenmarkt gut nachgefragt ist. Und das bedeutet, dass der Privatkunden auch interessiert ist an dem Auto und dass es wirklich ein Alternativ wird. Und das ist wieder so ein Vorzeichen, wenn man das vergleicht mit den Niederlanden, dass man sieht, dass die Elektromarkt erwachsen wird. Wenn auch die Gebrauchtwagenmarkt anzieht, sich darstellt, dann ist es ein Zeichen, dass es nicht nur ein Kaufersmarkt ist, aber auch ein Nützersmarkt.
Das heißt, ihr beobachtet auch die Marktentwicklung im Gebrauchtwagenmarkt.
Absolut, natürlich, super wichtig. Weil der Gebrauchtwagenmarkt ist auch sehr wichtig, der unterstützende Neuwagenmarkt.
Und dieses Batteriezertifikat, wenn ich jetzt erstmal damit zu tun habe, was erwarte ich da? Sehe ich dann einfach, ich sag mal, State of Health von der Batterie, wo ich dann...
Wir haben verschiedene Varianten. Wir haben State of Health Zertifikat von der Batterie. Wir haben auch noch erweiterte Hochvoltbatteriegarantie, die man... Wir haben Elektro Select, damit auch der bestimmten Garantie auch hat. Ist das Auto kontrolliert? Wie ist es in seiner Wartung gewesen? Und damit die Kunden abholt. Und das Gute ist zu sehen, ist, dass der Kunde mittlerweile auch sieht, dass ein guter gebrauchter Elektroauto ein gutes Auto ist.
Ja. Und kam diese Entwicklung des Batteriezertifikats und dem, was du eben gesagt hast, von euch getrieben oder waren das dann tatsächlich auch Kunden, potenzielle Gebrauchtwagenkunden, die an euch herangetreten sind und diese Idee geweckt haben?
Wir haben gesehen, Nachhaltigkeit ist nicht nur etwas von der Umwelt. Nachhaltigkeit hat auch mit zu tun mit sicherstellen, dass ein Auto auch lange gebraucht wird.
Klar.
Und dann hilft ein Zertifikat um damit auch nicht nur ein Komfort zu geben, aber auch eine technische Prüfung zu haben. Mhm. Das ist der Status der Batterie. Das ist, was man erwarten kann.
Was man ja auch braucht oder vielleicht erwarten sollte, sind ja klare politische Regularien und Wege, damit das Hin und Her nicht die Macht beeindruckt. Da hattest du im Juni 2025 auch mal die Aussage getroffen, dass irgendwie so ein roter Faden fehlt. Jetzt haben wir den Umweltbonus, der verabschiedet ist. Es ist jetzt, glaube ich, politisch zumindest mal wieder Leitplanken gesetzt einigermaßen.
Ja.
Reicht das jetzt aus, damit der Markt von sich aus weiter wachsen kann, oder brauchen wir da noch andere Signale?
Sie wissen, dass ich habe immer gesagt, dass am Ende der Tag der Markt muss sich selbstständig entwickeln können. Wenn dann Förderungen da sind, müssen die auch nachhaltig sein. Ich bin ja kein großer Fan von kurzen Kaufimpulse, die nur eher marktzerstörend arbeiten. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass am Ende der Tag auch noch vielleicht noch über nachgedacht wird, was kann man tun, um das Verhalten noch zu ändern. Ne? Es gibt Länder oder Städte, die mal zum Beispiel Parken für Elektroautos günstiger machen oder dass man bestimmte priorisierte Fahrstreifen nutzen kann, etc. etc. Und ich glaube, es gibt noch interessante Sachen, die noch nicht ausgenutzt sind, die man mehr über das Verhalten zu dem Auto hat, dann nur zu das Besitz des Autos hat. Ich glaube, es ist oft eine Haben-Fragen geworden und es soll eher ein Nützen-Fragen sein. Wie können wir so attraktiv möglich machen, dass die Autos nicht nur gekauft, aber auch genutzt und damit auch langfristig das komplette Fuhrpark auch weiter von CO2 befreien.
Ja, sehr guter Ansatz, diesen Gedankenwechsel da dann.
Ja, es ist ein Mindchange.
Ja.
Und ich glaube, das ist für... Ich weiß noch gut, wenn Leuten noch nicht gefahren haben, sagen, ja, wie tust du das mit Tank? Ich sage, ich fahre 20.000, 30.000 Kilometer im Jahr voll elektrisch. Ich tanke nie. Ich parke und ich parke clever. Und wenn ich wegfahre, ist das Auto wieder voll.
Muss man das machen, das stimmt.
Ja, dann ist es. Und natürlich nutze ich ab und zu einen Schnelllader unterwegs, aber selten zum Vollladen. Ich nutze eher das mal für die letzten 100 Kilometer, wenn ich irgendwo dann länger oder einen Stau gehabt habe oder so etwas. Und oft ist es eher noch eine Komfortsache. Dass man sagt, ich wollte wirklich auf die letzten 50 Kilometer Aber ja, wie gesagt, das ist man auch das Auto kennen, dass sich die Erfahrung aufbauen. Deswegen glaube ich auch, dass in der Zukunft eher aus Reichweite, natürlich super toll, E60 über 800 Kilometer Reichweite. Ich glaube in das Segment Spec Leadership. Aber noch wichtiger vielleicht ist der Ladegeschwindigkeit. Wie schnell kann ich bestimmtes Kilometrage wieder hochladen, damit ich meine Reise beenden kann oder verfolgen kann eigentlich.
Und da muss man da auch immer betrachten, ich sag mal, nicht jeder fährt am Tag 800 oder 1000 Kilometer, muss ständig schnell laden oder Pause machen.
Der durchschnittliche Deutsche fährt fast 40 Kilometer am Tag maximal im Durchschnitt. Das heißt, die meisten Batterien reichen.
Ich wollte gerade sagen, das kriege ich auch in der Wallbox daheim danach geladen, im Zweifelsfall.
Absolut.
Das stimmt. Jetzt kam ja von einem CEO auch die Aussage, dass man so, ich sag mal, gerade deutschen BMW, Mercedes ein bisschen Marktabteile abnehmen möchte und überholen mag. Deutschen Markt oder die Region, die du mitverantwortest, 19.000 Fahrzeuge, hast du vorhin gesagt. Ich sag mal, dann muss da ja auch Wachstum geschehen. Wie wirst du dran gemessen? Wo ist so, wenn wir 2030 hinblicken, was sind so die Zielmarken, die ihr euch gesetzt habt?
Natürlich ist für uns wichtig, um in der wichtigste Markt von Europa, dass der deutsche Markt ist, als nicht Premium-Hersteller auf dem Markt der deutsche Premium-Hersteller natürlich einen Auftritt zu haben. Das ist natürlich deutlich. Und natürlich werden wir beobachtet auf den Erfolg. Aber am Ende der Tag schauen wir, dass das Geschäft nachhaltig sein muss. Wir sehen ein Wachstumspotenzial auch in den deutschen Markt für Volvo, weil der Kunden sehr gut auf der Volvo-Markenwerte resoniert. Sicherheit, Nachhaltigkeit und Familienwerte stehen sehr gut bei den Deutschen, kommen sehr gut an. Und ich glaube, da haben wir auch als Marke noch ein größeres Potenzial auf dem Markt.
Du hast eben schon drei Schlagwörter genannt. Ich wollte dich gerade nach drei Fragen, die du so mit dem EX60 verbindest, warum der denn eben zum Bestseller wird. Vielleicht hast du noch drei andere im Angebot für mich.
Ja, zusätzlich zu den Volvo-Werten glaube ich, dass der auch technologisch wirklich next level ist. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass der 60er ist den Sweet Spot von Deutschland. Wir haben, unsere XC60 ist immer der bestverkaufte Volvo in Deutschland gewesen. Und ich glaube wirklich, dass wir mit sowohl XC60 in PF und MF-Bereich, in Facelift, und mit neuem EX60 auf einer eigenen Plattform, dass wir da wirklich sehr stark in den deutschen Markt auftreten können.
Sind wir gespannt. Vielen lieben Dank für die Einblicke und deine Zeit, Herrick.
Danke dir. Das war also das Gespräch mit Herrick von Volvo. Und ja, wie du gemerkt hast, sind die Niederländer beim Thema Laden nicht unbedingt ganz vorne mit dabei, wie auch zu verstehen gab. Ist dir sicher aufgefallen. Was ich aber besonders mitgenommen habe aus dem Gespräch, wie offen er über den Rückstand in Deutschland gesprochen hat und gleichzeitig wie klar seine Haltung zu kurzfristigen Kaufanreizen ist. Da denkt jemand eher in Nutzung als in Verkaufszahlen und das finde ich schon bemerkenswert, vor allem wenn man mit jemandem spricht, der auch einen Markt verantwortet. Wenn du natürlich zu dem Thema Fragen hast oder deine eigene Meinung zum EX60 loswerden willst, schreib mir gerne. Ich lese alles, wie du weißt. Oder kommentiere einfach direkt unter dem Artikel mit dem Podcast heute hier auf dem ERN-Portal. Danke auf jeden Fall, dass du zugehört hast. Schalt gerne nächste Woche wieder ein, wenn die nächste Folge des ERN-Podcasts online geht. Ich freue mich schon drauf. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.